hören den Springer Medizin Podcast.
Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, den ZFA Talks. Eine Kooperation zwischen Springer Medizin und der Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Heute sprechen wir über unspezifische Nackenschmerzen. Ein Symptom, das, wie sich viele sicher vorstellen können, sehr häufig ist. Welche Red Flags deuten auf eine schwerwiegende Ursache hin? Und welche Therapien können Hausärztinnen und Hausärzte guten Gewissens empfehlen? Die aktuelle Evidenz zu diesen und weiteren Fragen wurde von einer Leitliniengruppe der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, der DGAM, gesichtet und in einer S3-Leitlinie gesammelt. Was es hier Neues gibt und wie die Leitlinie bei Hausärztinnen und Patienten ankommt und bewertet wird, das erfahren Sie in dieser Folge. Und ich freue mich sehr, dazu gleich zwei Experten begrüßen zu dürfen. Einmal den Leitlinienkoordinator Professor Dr. Thomas Kötter vom Institut für Allgemeinmedizin der Universität zu Lübeck. Hallo, Herr Professor Kötter.
Hallo.
Und Dr. Martin Bortz vom Institut für Allgemeinmedizin der Technischen Universität in Dresden. Hallo, Herr Dr. Bortz.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir sprechen heute über ausgewählte Aspekte der Leitlinie und über eine qualitative Studie, die Sie, Herr Dr. Bortz, mit durchgeführt haben. In der Studie haben Sie die Leitlinie ja in der Praxis getestet. Dieser Praxistest ist ja eine Besonderheit der DGAM-Leitlinienerstellung. Erklären Sie doch mal kurz, wie genau dieser Praxistest aussah und was Sie damit bezwecken.
Sie haben es schon erwähnt, ich bin tatsächlich nur Teil eines Teams, also an der Studie, die Sie da schon erwähnt hatten, waren die Kollegen Gräfe, Klein, Botho und Vogt beteiligt. Dem Fachbereich Allgemeinmedizin in Dresden ist die Aufgabe zuteil geworden, die Leitlinie zu testen. Und Sie haben das schon richtig erwähnt, die Leitlinie unspezifischer Nackenschmerz war ehemals eine S1-Leitlinie. Und nun im Rahmen der Anhebung zur S3-Leitlinie musste dann laut der DGAM auch ein Praxistest erfolgen. Ich finde, das ist sehr begrüßenswert, denn in diesem Rahmen werden ja quasi die End-User dann auch befragt, sowohl die Hausärztinnen und Hausärzte als auch die Patientinnen auf indirekte Art und Weise. Und aus diesem Grund hatten wir in Dresden im Sommer letzten Jahres 11 Hausärzte in Sachsen in diese Studie mit eingeschlossen, die jeweils 86 Patientenkontakte dokumentiert hatten zu dem Beratungsanliegen unspezifischer Nackenschmerz. Und wir hatten auch quantitative Endpunkte erhoben in Form von Fragebogen, aber insbesondere die qualitative Schiene in Form einer Fokusgruppendiskussion wurde dann nochmal wesentlich aufschlussreicher. Ebenso hatten wir quasi auch Fragebögen den Patientinnen zur Verfügung gestellt, die in diesen Sprechstunden ja quasi therapiert wurden, und die wurden auch dazu befragt, wie sie mit der ausgehändigten Patienteninformation zurechtkamen, die parallel zur Leitlinie getestet wurde.
Und jetzt ohne auf Details erstmal einzugehen, aber Sie konnten dann quasi auch im Nachgang noch diese Erkenntnisse in die Leitlinie einarbeiten.
Genau, das wurde dann zu einem Praxisreport zusammengestellt und dieser wurde Herrn Professor Kötter übermittelt. Und wie ich sehe, sind da auch einige Erkenntnisse mit eingeflossen in der nun endgültigen Version.
Ja, schön. Ja, Professor Kötter, vielleicht steigen wir da mal so ein bisschen ein, auch zur Leitlinie und den Inhalten. Wir wollen hier ein bisschen mehr einen Fokus auf die Therapie lenken, aber trotzdem zu Beginn würde ich ganz gerne mal über so ein paar Red Flags sprechen, die dann doch wichtig sind zu kennen, wenn ein Patient oder eine Patientin mit Nackenschmerzen vor einem sitzt. Was wäre denn ein Hinweis auf zum Beispiel eine schwerwiegendere Ursache von Nackenschmerzen?
Prinzipiell unterscheiden wir bei Nackenschmerzen ja Nackenschmerzen mit einer strukturellen Ursache, also zum Beispiel einem Trauma, einem Tumor oder entzündlichen Erscheinungen und sogenannten nicht spezifischen Nackenschmerzen, wo letztendlich die irritierte Struktur, die Schmerzen verursacht, im Wesentlichen unklar bleibt oder wo man dann sagt, ja, das sind Muskelverspannungen. Und Red Flags in diesem Fall sind dann anamnestische Hinweise oder Hinweise aus der körperlichen Untersuchung, die uns darauf hindeuten, dass da so eine strukturelle Ursache vorliegen könnte, die dann weiterer Abklärung bedarf und auch ganz anderer Therapie als der nicht spezifische Nackenschmerz. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, dass der nicht spezifische Nackenschmerz bei weitem der häufigste Nackenschmerz in der hausärztlichen Praxis ist und dass strukturelle Ursachen für den Nackenschmerz relativ selten sind.
Was würde dann darauf hindeuten? Also was könnte man erkennen in der klinischen Untersuchung?
Da sind zum einen sowohl in der Anamnese als auch in der körperlichen Untersuchung neurologische Auffälligkeiten, beispielsweise Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühl, Kribbelgefühle, aber auch sowas wie Gangunsicherheit, Ohrgeräusch, Sehstörungen. Dann kommt es aber auch auf die Vorgeschichte an. Gab es in der Vorgeschichte möglicherweise einen Infekt? Liegen Fieber, Schüttelfrost aktuell vor? Ist ein Trauma in der Vorgeschichte eruierbar? Und damit meine ich jetzt nicht den Kopf irgendwo leicht angestoßen, sondern ein, wir nennen das immer adäquates Trauma, also beispielsweise nach einem Auffahrunfall. Gibt es andere Erkrankungen, zum Beispiel, die mit Immunsuppressiva behandelt werden oder mit Cortison behandelt werden, was dann wiederum zu einer Osteoporose mit einem erhöhten Frakturrisiko führen kann? Gibt es insgesamt Hinweise auf eine bösartige Erkrankung im Rahmen einer sogenannten B-Symptomatik, also mit Nachtschweiß, Leistungsknick, möglicherweise Fieber, Gewichtsabnahme? Das wären also Hinweise auf strukturelle Ursachen. Und auch in der körperlichen Untersuchung neben den neurologischen Defiziten wären da noch zum Beispiel Hautrötungen, irgendwelche Deformitäten, Asymmetrien, Verletzungszeichen, eine erhöhte Hauttemperatur und letztlich aber auch eine ausgeprägte Einschränkung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule als Red Flags zu werten.
Da sieht man schon, also eine ausführliche Anamnese ist wie so oft sehr wichtig und dann eben so eine Untersuchung. Aber wenn es jetzt keine weiteren Hinweise gibt, dann ist das auch erstmal die Diagnostik, zu der in der Leitlinie geraten wird?
Ganz genau. Also wenn wir keine Red Flags oder sonstigen Hinweise auf eine strukturelle Ursache finden, dann raten wir dazu, keine Bildgebung durchzuführen. Das ist schon mal ganz wichtig, weil das sonst immer bei Bewegungsapparatsbeschwerden vielleicht nahe liegt, keine Laboruntersuchungen durchzuführen und auch sonst keine weiteren Untersuchungen beispielsweise durch FachgebietsspezialistInnen zu initiieren.
Mhm. Hat sich da denn eigentlich was geändert zur Vorgängerversion in der Leitlinie jetzt zum diagnostischen Vorgehen?
Im Wesentlichen hat sich da nichts geändert. Dazu muss man auch sagen, dass gerade im Bereich der Diagnostik uns Studien oft fehlen. Das heißt also, da kommt es immer auch zu einem großen Anteil dazu, dass die Empfehlungen auf dem Konsens von ExpertInnen beruhen. Das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Also gerade zur Bildgebung gibt es auch Studien, dass also Bildgebung beispielsweise bei Nackenschmerzen, aber auch bei Rückenschmerzen nicht zu einem verbesserten Outcome führen.
Was war denn die Rückmeldung in der Studie jetzt gerade zur Diagnostik? Gab es da irgendwas Relevantes oder Interessantes?
Nichts, was in Kontradiktion zur Leitlinie stünde. Es kam eher heraus, dass diese klare Haltung bezüglich der Minimierung der diagnostischen Maßnahmen sehr begrüßt wurde. Und viele Ärztinnen und Ärzte haben das dann auch als Rückendeckung wahrgenommen, weil sie somit mit diesem Papier in der Hand gegenüber Patienten auch rechtfertigen konnten, dass das sogar ein fachgerechtes Vorgehen ist, jetzt hier aktiv auf weitere diagnostische Maßnahmen zu verzichten. In der Zusammenschau kann man damit einfach sagen, dass die Leitlinie für die Anwender im Praxisalltag halt ein wichtiger Baustein ist, um diese Quartärprävention zu betreiben, die ja auch von der Allgemeinmedizinerin gefordert wird. Also unnötige Diagnostik zu vermeiden, um nicht in die Falle zu tappen, aufgrund von Überdiagnostik und Zufallsbefunden vielleicht am Ende mehr zu schaden als zu nutzen. Also in diesem Fall ist die Leitlinie einfach ein sehr hilfreiches Tool.
Sehr schön. Dann können wir doch direkt zur Therapie übergehen. Es gibt ja verschiedene Maßnahmen, die empfohlen werden in der Leitlinie. Einmal gibt es ja auch die nicht-medikamentösen Verfahren, wo es ja doch einige gibt und wo die Leitlinie auch schön die Evidenz aufgeschlüsselt hat. Was ist denn vor allem jetzt im Selbstmanagement empfohlen? Also was gibt die Leitlinie hier mit an die Hand?
Grundsätzlich gibt die Leitlinie an die Hand, dass aktivierende Therapiemethoden oder Selbstmanagement Bausteine wirksam sind. Also für Selbstmanagement würde das bedeuten, dass wir den PatientInnen raten, körperlich aktiv zu bleiben, bestimmte Übungen zu machen und eben nicht in eine Schonhaltung zu gehen, in eine Immobilisation zu gehen. Und im Grunde genommen alles andere ist eigentlich dazu da, diese Bewegung zu ermöglichen, also das vorsichtige Anwenden von Schmerzmitteln, die Selbstanwendung von Wärme, und das auch erläutern gegenüber dem Patienten oder der Patientin, dass es sich hierbei nicht um ein gefährliches Phänomen handelt bei diesen Nackenschmerzen und dass diese Krankheitsmodellvorstellung letztlich der Patientin oder des Patienten so beeinflusst wird, dass die nicht in so eine Schonhaltung reingehen oder darin verharren, sondern sich auch trauen, sich aktiv zu bewegen.
Und wie war denn dazu jetzt die Rückmeldung im Praxistest?
Grundsätzlich kamen alle Elemente der Leitlinie, die wir abgefragt haben, wenn man es jetzt in Schulnoten mal übersetzt, gut bis sehr gut an. In der Fokusgruppendiskussion wurden dann aber auch gewisse Zwischentöne immer wieder deutlich. Also auch hier hatten viele Ärztinnen und Ärzte es begrüßt, dass der Fokus auf dem Selbstmanagement liegt, auf den aktivierenden Therapiemaßnahmen. Nur im Praxisalltag hatten dann viele Kolleginnen und Kollegen auch argumentiert, dass diese Umsetzung im Sprechzimmer damit unter auch schwierig werden kann. Das sind nun alles Maßnahmen, die nicht so sehr in Verbindung mit der Leitlinie stehen, sondern sicherlich eher in den typischen Mustern einer Arzt-Patienten-Interaktion. Aber viele Kollegen haben berichtet, dass Patienten und Patientinnen häufig auf passive Therapiemaßnahmen fixiert sind und deshalb diese natürlich auch einfordern. Dann stellt sich die Frage, wie geht man mit diesem Patientenklientel um? Wie bringt man sie in die Aktivierung? Wie kann man das schaffen, im Rahmen dieser kurzen Sprechstundenzeit tatsächlich auch eine ausführliche Beratung dahingehend zu gewährleisten? Und dann hatten sich natürlich auch viele Kollegen klarere Handlungsanweisungen gewünscht. Ob die nun aber aus der Leitlinie kommen soll oder ob das nicht sogar eher Inhalt anderer Maßnahmen sind, wie CME-Veranstaltungen, allgemeine Fortbildung, das lasse ich jetzt auch mal offen. Aber das war jedenfalls die qualitative Rückmeldung dazu.
Also die Patientinnen und Patienten haben sich jetzt beispielsweise Massage gewünscht oder Akupunktur, sowas in die Richtung, meinen Sie jetzt mit passiven Maßnahmen?
Genau, es wurde ganz oft das Beispiel der fordernden Patienten angeführt, die sich dann gezielt Therapiemaßnahmen wünschen, die eben von der Leitlinie nicht unterstützt werden. Aber ich sage auch hier wieder, es war ein zwiegespaltenes Bild, weil es gab Kolleginnen, die gesagt haben, jetzt haben wir die Leitlinie in der Hand und jetzt haben wir hier eine Grundlage, um uns argumentativ abzusichern. Andere Kolleginnen hatten aber trotz dieser Absicherung weiterhin diese Problematiken mit schwierigen Patientinnen und wie damit umzugehen wäre.
Ja. Können wir das nochmal kurz ganz klar aufschlüsseln? Was ist denn jetzt ganz konkret empfohlen laut Leitlinie? Wozu konnten Sie eine positive Empfehlung schließen?
Also im Selbstmanagement, da ist es vor allen Dingen die Wärmeanwendung und die vorsichtige Schmerzmittelanwendung, das geht dann schon rein in den Bereich der medikamentösen Therapie, aber bei freiverkäuflichen Substanzen wie zum Beispiel dem Ibuprofen, was wir ja auch empfehlen, da ist es ja dann Übergang fließend zwischen dem Selbstmanagement und der medikamentösen Therapie, die auch verordnet wird. Was wir festgestellt haben tatsächlich und was uns überrascht hat, ist, dass NSAR eigentlich gar keinen so einen großen Effekt haben, wenn man mal in großen systematischen Übersichtsarbeiten guckt, wie man immer so denkt. Aber gleichzeitig eigentlich die einzige Gruppe von Schmerzmitteln ist, die überhaupt für diese Art von Schmerzen untersucht sind. Das heißt, es ist auch die einzige Gruppe von Schmerzmitteln, die wir mit einer Positivempfehlung da empfehlen können.
Und für die anderen Schmerzmittel haben Sie ja eine offene Empfehlung getroffen, stimmt das?
Ja, also das kommt immer auch dann auf die Differenzierung an zwischen akuten und chronischen Nackenschmerzen. Beispielsweise bei den NSAR ist es ungünstig, sie dauerhaft zu geben, wegen bestimmter unerwünschter Wirkungen, die vor allen Dingen dann eintreten, wenn sie langfristig eingenommen werden. Erhöhung des kardiovaskulären Risikos, gastrointestinale Risiken zum Beispiel. Und deswegen muss man da auch nochmal einmal differenzieren. Muskelrelaxantien würden wir nicht empfehlen, genauso wenig wie Cannabis-Anwendung. Und bei Opioiden, da muss man dann gucken, dass man das in ein sinnvolles Gesamtkonzept einbettet. Dann ist eine kurzfristige Gabe von Opioiden auch bei Nackenschmerzen, kann dann ein sinnvoller Bestandteil eines aktivierenden Gesamtkonzeptes sein, während sie auch zum Beispiel für die chronischen Nackenschmerzen schlecht untersucht sind als Möglichkeit.
Ist es denn grundsätzlich wichtig, also abzufragen, haben wir hier einen akuten Nackenschmerz oder ist er schon chronisch, also besteht er schon länger? Macht das einen großen Unterschied für die Therapie, jetzt auch mal abgesehen von genau diesen medikamentösen Dingen, die Sie gerade genannt haben?
Ja, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Die Studien, die wir gefunden haben zu Nackenschmerzen, die haben sich ja meist entweder die Behandlung von akuten Nackenschmerzen angeschaut oder die Behandlung von chronischen Nackenschmerzen. Insofern haben wir im Prinzip zwei unterschiedliche Evidenzpools, sage ich jetzt mal, für die Behandlung. Und dann ist natürlich auch das PatientInnengut ein anderes, während wir mit akuten Nackenschmerzen vielleicht eher jüngere, sonst gesündere PatientInnen haben, haben wir bei chronischen Nackenschmerzen vielleicht einen etwas höheren Altersdurchschnitt, vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit auch von Komorbiditäten und vielleicht auch Bewegungsapparatsschmerzen in anderen Bereichen des Bewegungsapparats. Insofern muss man das schon differenzieren und sind das so zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Und was würden Sie jetzt gerade mit Bezug auf Aktivierung bei chronischen Schmerzen anders machen als bei akuten Schmerzen? Oder was empfiehlt die Leitlinie, wie man hier vorgehen kann, um dem gerecht zu werden?
Ja, das ist eigentlich der Hauptunterschied, dass wir für chronische Nackenschmerzen eine starke Empfehlung für Bewegungstherapie formuliert haben. Die haben wir ja für die akuten Nackenschmerzen gar nicht drin. Das ist Bewegungstherapie, muss man dazu sagen, ist ja eine Unterform von Physiotherapie. Wir haben ja diese Leitlinie interprofessionell entwickelt unter der Beteiligung auch von PhysiotherapeutInnen. Da habe ich auch viel bei gelernt und eben unter anderem, dass die Bewegungstherapie als Unterart von Physiotherapie eben bei diesen chronischen Bewegungsapparatsbeschwerden besonders wirksam ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Weichteilbehandlungen. Das ist der Fachbegriff für das, was wir sonst so unter Massage kennen.
Alles klar, habe ich auch was gelernt. War das denn auch ein Punkt im Praxistest, weil Sie jetzt meinten, dass Patientinnen und Patienten oft so fordernd sind, dass sie dann auch sagen, ich möchte hier unterstützt werden, ich möchte auch Bewegungstherapie auch verschrieben bekommen?
Ja, das war, ich glaube, einer der größten Diskussionspunkte bei uns in der Fokusgruppendiskussion. Ich glaube, grundsätzlich ist klar geworden, dass es laut Leitlinie eher darum geht, die Patienten in eine Aktivierung hineinzubekommen. Also das ist, glaube ich, bei allen sehr gut angekommen. Aber schon bei dem Punkt der Bewegungstherapie wurde dann der ganze Kontext ein bisschen verschwommener, sage ich mal. Denn ganz oft scheint es als Ergebnis der Fokusgruppendiskussion dann doch darauf hinauszulaufen, dass Ärztinnen und Ärzte ein Physiotherapierezept ausstellen und dort auch leider auf Verfahren zurückgreifen, die laut Leitlinien nicht zu den klassischen bewegungstherapeutischen aktivierenden Verfahren gehören. Also letzten Endes haben die Patienten doch eine MT-Behandlung bekommen, also eine Manualtherapie oder mitunter auch Massagen. Also hier gab es unglaublich viele Missverständnisse, sage ich mal. Auch hier würde ich das jetzt nicht unbedingt der Leitlinie ankreiden wollen, sondern es deutet jetzt eher im Praxistest darauf hin, dass es noch viel mehr Interaktionsarbeit wahrscheinlich braucht, insbesondere beim Physiotherapierezept. Wann ist es indiziert? Welche Verfahren soll ich dann genau nehmen? Wie kommuniziere ich im besten Fall sogar auch noch mit meiner partnerschaftlichen Berufsgruppe, um so ein multimodales Konzept aufzustellen? Also ich denke mal, hier sind viele gute Management-Momente im Praxisalltag sicherlich verpasst. Obwohl die Leitlinie schon ein klareres Bild vorgibt.
Und hat sich dann aus dieser Kommunikation heraus ergeben, was man denn bestmöglich verschreiben sollte, also was für ein Rezept man ausstellen soll, dass dann auch die Physiotherapie das Richtige macht sozusagen?
Ich weiß nicht, Herr Professor Kötter, wie Sie das sehen, aber ich hatte den Eindruck, dass die Leitlinie da auch möglichst offen bleibt und nicht auf ein ganz spezifisches Verfahren zurückgreift, weil die Evidenz dafür auch nicht vorhanden ist, sagen zu können, das ist jetzt quasi das eine Verfahren, mit dem wir alle unsere unspezifischen Nackenschmerzen wieder in den Griff bekommen. Also in meiner Lesart gibt es das nicht so, dass man schon auf eine Reihe an Verfahren zurückgreifen kann, insofern sie ja dem aktivierenden Spektrum zuzuordnen sind.
Gibt es denn eigentlich auch Kontraindikationen für bestimmte Therapien oder bestimmte Wirkstoffe?
Also kontraindiziert ist eigentlich ja fast nichts. Also kontraindiziert wäre ja noch stärker als eine starke Negativempfehlung. Ich sag mal, die intramuskuläre Gabe von Schmerzmitteln, da haben wir ja schon eine starke Negativempfehlung dafür auch drin. Das ist out, das soll man nicht machen. Aber alles andere ist ja in einer fünfstufigen Abstufung zwischen starker Positivempfehlung und starker Negativempfehlung. Und es ist ja nur eine Leitlinie, es ist auch keine Richtlinie. Das heißt also, es ist ziemlich vieles erlaubt. Es ist nur eine Orientierungshilfe, was denn evidenz- und konsensbasiert und praxisgetestet für eine bestmögliche Versorgung sozusagen das Richtige ist.
Ja, wichtiger Punkt. Ja, wenn wir gerade jetzt auf diese Vielseitigkeit der Empfehlung und vielleicht auch die individuelle Patientin- und Patientengeschichte schauen, ist es vielleicht auch nochmal wichtig, diese Patienteninformationen, die es ja auch gibt, anzugucken. Ist sowas denn gut angekommen oder gab es da auch Rückmeldungen, was da noch besser sein könnte?
Ja, auch hier von den ca. 60 Patientinnen, die den Fragebogen dazu ausgefüllt haben, kann man sagen, dass 3/4 die Patienteninformationen insgesamt positiv aufgenommen haben. Und man erkennt daran auch, dass es einen Riesenbedarf an Patienteninformationen gibt und das von der Patientinnenseite auch sehr begrüßt wird. Insbesondere, dass die Leitlinie ja auf weitere diagnostische Maßnahmen verzichtet, sofern nur ein unspezifischer Nackenschmerz vorliegt und dass man auch so auf aktivierende Selbstmanagementmethoden zurückgreift, dass das quasi zusammen mit der Patienteninformation untermauert wurde. Das wurde sowohl von Patienten als auch von Ärzten quasi als sehr positiv entgegengenommen, weil es irgendwie auch eine gemeinsame Grundlage schafft, auf der man dann ein Gespräch führen kann. Aber auch hier liegen uns jetzt leider nur die qualitativ schriftlichen Rückmeldungen der Patientinnen vor. Also wir haben keine Interviews geführt. Aber da sieht man auch, wenn man ein bisschen differenzierter reinschaut, gibt es schon auch Patientinnen, die kritisiert haben, dass man die Patienteninformationen auch mit Abbildungen, Links oder weiterführenden Videos anreichern könnte. Allerdings bin ich da jetzt natürlich auch wieder auf meiner Seite in einem Argumentationsstrang, dass das natürlich auch eher der Bereich der digitalen Gesundheitsanwendung wäre, die dann quasi auch weiterführen. Also bis wohin soll die Patienteninformation gehen? Und man muss dann dazu aber auch noch einschränkend wiederum sagen, dass man ja in dem Patientengut auch eine hohe Altersdifferenz zu überbrücken hat. Denn auch in der differenzierteren Rückmeldung war das zum Beispiel so, dass man gerade für das ältere Patientengut dann eher wieder auf QR-Codes, Links und ja digitale Verlinkungen wiederum verzichten sollte. Also diese Altersbrücke zu schlagen ist nicht so simpel und ich denke aber mal, dass die Schritte, die mit der DGAM unternommen werden, Patienteninformationen einzuführen, das zu evaluieren und zu schauen, was kommt an, wie können wir es besser machen, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und der Praxistest unterlegt es ja auch.
Ja, ich denke mal, das ist ja auch jetzt nicht nur bei Nackenschmerzen, sondern bei so vielen anderen ähnlichen chronischen oder auch nicht chronischen Schmerzsyndromen sicher wichtig und relevant zu überlegen, was kann man damit an die Hand geben. Vielleicht das auch noch so als Frage, haben Sie denn etwas gelernt jetzt aus dieser Leitlinie, was man auch auf andere Schmerzarten übertragen kann? Oder wenn ich jetzt denke an Rückenschmerz, ist ja auch so ein ganz häufiges Symptom, was wahrscheinlich sehr ähnlich ist.
Also die Parallele zu den Rückenschmerzen, die haben wir auf vielfache Art und Weise bei der Entwicklung der Leitlinie gesehen. Und nicht umsonst haben wir auch Empfehlungen aus der nationalen Versorgungsleitlinie Kreuzschmerz adaptiert, wo wir einfach gesehen haben, das ergibt Sinn. Da muss man jetzt nicht zusätzlich nochmal neu in die Evidenzrecherche einsteigen. Da haben sich schon ExpertInnen Gedanken gemacht und das kann man mit einem guten Gefühl einfach adaptieren. Und das ist auch so ein Learning aus der Gesamtentwicklung, dass man eben jetzt hier zwischen den Leitlinien Parallelen erkennen sollte, dass man eben nicht jeder für sich, für seinen Abschnitt der Wirbelsäule jetzt nochmal neu gucken sollte, sind jetzt aktivierende oder passive Therapiemethoden gut, sondern dass so dieser große Bogen Aktivität und aktivierende Methoden helfen und alles, was ja auch passive Krankheitsmodellvorstellungen, ich lege mich irgendwo hin, werde massiert oder kriege ein Elektrogerät angeschlossen und dann macht mich das irgendwie wieder gesund, dass das also grundsätzlich weniger zu wirken scheint.
Sind das denn auch so Ihre zentralen Punkte, wo Sie sagen, das sollte man aus der Leitlinie mitnehmen?
Ja, zusätzlich würde ich immer noch betonen, was wir auch am Anfang hatten, dass eine gründliche Anamnese und eine körperliche Untersuchung, die angemessen ist, einem schon mal wirklich sehr, sehr viel weiterhelfen, gerade in der hausärztlichen Praxis. Das ist wirklich ein Kernbestandteil der Versorgung von PatientInnen mit Nackenschmerzen. Es hat auch zusätzlich den Effekt, dass die sich dann auch schon mal gut versorgt fühlen, wenn sie ausführlich befragt wurden und auch angefasst wurden. Und dass das Zutrauen dazu, dass man dann mit Selbstbewusstsein sagt, so, wir brauchen jetzt hier keine weitere Diagnostik, keine Bildgebung ist notwendig und ich empfehle Ihnen, bewegen Sie sich und damit Sie das können, nehmen Sie Schmerzmittel ein, dass das Zutrauen dazu sicherlich steigt, wenn man eine gründliche Anamnese und eine körperliche Untersuchung initial durchführt.
Ja, super. Vielen Dank. Ja, Herr Bortz, haben Sie noch was, was Sie sagen, das muss jetzt aus dem Praxistest auf jeden Fall noch in die nächste Leitlinie vielleicht mit eingearbeitet werden oder was Ihnen besonders positiv oder negativ aufgefallen ist jetzt an dem Praxistest?
Ja, spannend an der Fokusgruppendiskussion war natürlich der Punkt, wann sind die Hausärztinnen und Ärzte von den Leitlinienempfehlungen abgewichen. Und das hat zu sehr viel Diskussion geführt, denn die Leitlinie spricht ja doch deutliche quasi Handlungsempfehlungen aus. Also man sollte, man kann, man sollte nicht. Im Praxisalltag hatten die Hausärzte und Ärzte dann aber immer wieder mit ganz individuellen Patientenfällen zu tun, wo sie nicht nur aufgrund ihrer Erfahrung auf Therapieverfahren zurückgegriffen haben, die in der Leitlinie nicht empfohlen wurden, sondern wo sich auch einfach das Bild ergeben hat, ich nenne mal ein Beispiel eines geriatrischen Patienten mit einem akuten Nackenschmerz, hatten jetzt Kolleginnen gemeint, dass ich die jetzt in die Selbstaktivierung bringe, könnte gegebenenfalls nicht so einfach gelingen. Deshalb unterstütze ich es jetzt doch mit einem Physiotherapierezept, obwohl das eigentlich in der akuten Managementschiene nicht vorgesehen ist. Und wenn dann auch Komorbiditäten mit hinzukommen, seien sie psychosomatischer oder auch somatischer Natur, ist man auch eher schneller bei Therapieempfehlungen, die von der Leitlinie in dem Sinne nicht gedeckt sind. Ganz oft ist es auch der Fall gewesen, dass die Hausärztinnen oder Ärzte auch eine eigene Interpretation und Synthese von wissenschaftlichen Daten vorgenommen haben und deshalb auch zu ganz individuellen Therapieentscheidungen gekommen sind, die so quasi jetzt im Rahmen der Leitlinie in der systematischen Literaturschau nicht unterstützt werden. Ja, also das war spannend, und wenn man quasi sieht, wenn es dann in die Individualisierung der Leitlinie geht, also wenn man die Leitlinie versucht runterzubrechen auf die individuellen Patienten oder auch die individuelle Arzt-Patienten-Interaktion, dann gibt es sehr viele Abweichungen. Aber ich denke mal, auch das ist kein großer Widerspruch. Herr Kötter hat es ja Ihnen ja gesagt, wir sprechen ja nicht von Richtlinien, sondern von Leitlinien. Und im Praxisalltag öffnet sich dann der Diskussionsraum, sagen wir es mal so.
Ja, das ist wahrscheinlich ganz normal, aber trotzdem ist es wichtig, einen Leitfaden zu haben, denke ich mal.
Ja, und vielleicht auch das noch ein Zusatz, weil es auch eine sehr spannende Erkenntnis, denn die Kurzversion der Leitlinie war auf jeden Fall der Schlager unter den Formaten, die angeboten wurden, denn mit der Kurzversion hat man einfach ein Blatt Papier in der Hand, das relativ einfach und überschaubar die wichtigsten Punkte zusammenfasst, und damit irgendwie durch dieses Fließschema tatsächlich einen Ablauf vorgibt, der gut umsetzbar ist und bei dem die Hausärzte und Ärzte auch in der Lage sind, diesen im Rahmen des Praxisalltags auch in sich aufzunehmen, zu reflektieren und umzusetzen. Die Langversion wiederum, da sie ja doch von der Seitenzahl etwas länger ausfällt, obwohl auch diese relativ übersichtlich aufgearbeitet ist, war weniger beliebt, sagen wir es mal so.
Verständlich.
Also weniger Kollegen haben sich dann doch mit den Details auseinandergesetzt, obwohl ich jetzt natürlich als Evaluator der Praxisbegleitung auch dafür eine Bresche schlagen würde, dass man nicht nur die Kurzversion nimmt, sondern dass ich auch versucht, die Langversion etwas eingehender zu studieren. Ich denke mal, dann werden viele andere Erkenntnisse auch klar, warum die Autorinnen dort zu den jeweiligen Empfehlungen gekommen sind und wie ich das in mein alltägliches Handeln integrieren kann und vielleicht auch zu einer Änderung meines Verhaltens komme in meinem Verschreibeverhalten.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man kann ja auch drüber scrollen. Man hat ja immer diese orangenen Tabellen, wo zumindest nochmal der Evidenzgrad drin steht und dann sich doch relativ leicht durchnavigieren kann, ja. Aber die Kurzversionen sind immer der Schlager tatsächlich, und ich finde, das hat auch seinen Grund. Ja. Und soweit ich es weiß, habe ich gelesen, dass ja auch eine Rückmeldung war, dass eine CME-Fortbildung zumindest von einer Person gewünscht war. Da können wir ja Gutes vermelden, weil Sie, Professor Kötter, ja schon an einem Beitrag schreiben, der dann auch in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin veröffentlicht wird. Und in der aktuellen Ausgabe, und zwar der Mai-Ausgabe von der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, da kann man dann auch den Text von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, Herr Bortz, lesen zum Praxistest der Leitlinie, wenn man da nochmal Interesse hat. Dafür können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf springermedizin.de vorbeischauen, und in den Shownotes sind dann auch die Links zur Leitlinie zu finden, weil alle Details können wir hier natürlich nicht besprechen. Und damit dann nochmal vielen Dank an Sie beide, dass Sie mit dabei waren und zumindest mal einen ersten Einblick in die Leitlinie und den Praxistest gegeben haben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Und ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Schön, dass Sie zugehört haben und bis zur nächsten Folge.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.